Ich grüße euch alle ganz herzlich. Ich freue mich, dass ich wieder einmal bei euch sein kann. Es ist schön, dass es Sommer ist, dass Ferien sind, stimmt's? Ja. Denn jemand von... Du gehst schon zur Schule, stimmt's?
Ja.
Beide geht ja schon zur Schule. Aha, gut. Und Ferien sind doch was ganz Tolles, oder nicht? Und warum sind die so toll? Da muss man nicht so viel lernen, genau. Ne? Das ist frei, ja. Und ihr könnt natürlich auch mit den Eltern in den Urlaub fahren. Und macht ihr das ganz gern?
Ja.
Und warum? Was ist da schön?
Da kann man viel mit seinen Eltern unternehmen.
Aha. Man kann viel mit den Eltern unternehmen. Ja, mit den Eltern Urlaub machen ist schön. Ich weiß ja nicht, ob ihr Camping macht oder ob ihr... lieber, sage ich mal, festes Quartier aufsucht. Fahrt ihr lieber an die See, ans Meer oder fahrt ihr lieber in die Berge?
Meer.
Ans Meer. Ja, die Wellen, die da so schön an den Strand kommen, ne? Das ist doch immer was ganz Tolles. Ja, und ich habe euch Kinder heute auch natürlich eine Geschichte mitgebracht. Und es geht in dieser Geschichte auch um Kinder. Und die Kinder machen Urlaub mit den Eltern. Und die fahren weg. Und die kommen da an einen See und da gehen sie an den See spazieren oder gehen vielleicht auch mal baden oder machen auch eine Wanderung, weil da auch so ein bisschen Wald in der Umgebung ist. Ja, also sie unternehmen alles Mögliche. Und eines Tages sind sie mit dem Boot unterwegs auf dem See. Und weil das so schön warm ist und der Wind so ein bisschen leicht weht und die Mutter ganz glücklich ist, dass sie jetzt mal frei hat und nichts tun muss, lässt sich so ihre rechte Hand so ein bisschen durch die Wellen gleiten und das ist für sie ganz angenehm, das macht ihr Freude, das ist schön. Ja, und die Bootsfahrt war schön insgesamt auch und als sie zurückkommen, stellt die Mama fest, dass plötzlich etwas verschwunden war. Und wisst ihr, was das war? Ich trage sowas hier an meinem Ringfinger, ja, da seht ihr diesen Ring da und der war plötzlich weg. Der war im Wasser verloren gegangen. Ja, und nun haben sie überlegt, was machen wir denn? Wir brauchen doch diesen Ring. Der Ring ist, bedeutet für die Mama was. Wisst ihr, was so ein Ring aussagt? Ja, dass die Person verheiratet ist, ja, und dass Mama und Papa zusammengehören. Und das sollte auch ein Zeichen, ein sichtbares Zeichen nach außen sein. Ja, und nun haben sie gebetet und haben gesagt, lieber Heiland, hilf uns doch, dass wir den Ring wiederfinden. Und was meint ihr, haben sie den Ring wiedergefunden oder nicht?
Ja.
Ja, in dem Moment haben sie ihn leider nicht wiedergefunden. Der war leider verschwunden, blieb verschwunden. Also, der Urlaub war sonst ganz schön, bis auf diesen Ring. Dann sind sie nach Hause gefahren, ja, und dann sind 2 Jahre vergangen. Und nach diesen 2 Jahren sind sie wieder mal gefahren in den Urlaub. Fast in dieselbe Gegend. Und weil es ihnen dort so gut gefallen hat, sind sie wieder dahin gefahren und haben es gemacht. Ja, und eines Tages ist der Papa mit seinem Sohn in den Wald gegangen, sind zu spazieren gegangen. Und auf einmal sieht der Junge und der Papa beobachten, wie so ein Eichhörnchen von dem Boden so lang hüpft und dann plötzlich in eine Baumkrone hinaufspringt. Und als sie dort in diese Baumkrone hineinsehen, sehen sie etwas glitzern. Und da sagt der Papa zu dem Jungen, kletter mal auf den Baum, guck mal nach, was da so glitzert. Ja, ich hätte das nicht geschafft, ich kann nicht so gut klettern, aber der Junge, der konnte das. Ja, ich rutsche immer sehr schnell ab, weil ich nicht so viel Kraft habe und der Baum war auch ziemlich lang. Ja, und der Junge, der klettert so diesen Baum hinauf und... Was findet er dort? Dort findet er ein Nest. Und in dem Nest, da ist niemand drin, da wühlt er so ein bisschen Netz in dem Nest. Und was findet er da? Den Ring. Wie kommt denn der Ring aus dem See, aus dem tiefen See, in den hohen Baum rein? Was meint er? Wie ist das gewesen? Wie ist das möglich? Ja. Wahrscheinlich wird das so gewesen sein. Den Ring hat den Fisch verschluckt, dann kam ein Fischreiher und hat den Fisch verschluckt Ja, und der hat, ist dann diesen Baum geflogen, hat ein Nest gebaut. Und als er alles verdaut hatte, kam der Fisch, kamen die Reste vom Fisch wieder raus und damit auch der Ring. Also, unter dem Strich, Gott erhört Gebet. Wenn nicht sofort, aber wenigstens später. Die waren da also sehr dankbar dafür. Ja? So ist das gewesen. Ja? Und jetzt kommt die Geschichte auch für die Großen. Ich möchte euch einfach bitten, dass ihr mal Jesaja Kapitel 26 und dort Vers 4 aufschlagt. Jesaja Kapitel 26, Vers 4. Da lest ihr folgenden Satz. Verlasst euch stets auf den Herrn, denn Gott, der Herr, ist ein ewiger Fels. Liebe Geschwister, Freunde und Gäste, wer sich auf andere verlässt, ist verlassen. Wie oft haben wir das schon erfahren? Und wie oft haben wir selbst gesagt, du kannst dich auf mich verlassen? Und es vergessen. Mit der Zuverlässigkeit, das ist so eine Sache. Wer sicher sein will, der misstraut lieber. Die Katze im Sack will keiner mehr kaufen. Wir sind zu oft hereingelegt worden. Wir lassen uns nicht mehr für dumm verkaufen. Wir gehen lieber auf Nummer sicher. Doch ist diese Absicherung das richtige Mittel gegen unsere menschlichen Schwächen? Ich denke nicht. Das Streben nach höchstmöglicher Sicherheit engt das Leben immer mehr ein. Wer sich nicht auf andere verlassen will, ist arm dran. Er hat keine Freunde. Wer die Sicherheit über alles stellt, muss in ständiger Angst leben. Einer könnte ja seine Festung erobern. Also schließt er sich ein und andere schließt er aus. Und wie gefährlich dieses Streben nach höchstmöglicher Sicherheit ist, beweist auch immer wieder die Weltpolitik. Wenn ihr heute euch in der Welt umschaut, was passiert da nicht alles? Ich finde die Bilder im Fernsehen, in den Nachrichten so schrecklich, dass ich sie mir gar nicht ansehen möchte. Und ich frage mich manchmal, Gott, wie lange willst du noch zusehen? Aber ist Gott für diesen Unfrieden verantwortlich? Nein. Der Mensch ist es. Und diese Sicherheitsbestrebungen verlaufen in der Regel immer wieder fruchtlos, ergebnislos. Die Angst voreinander, die Sorge um die eigene Sicherheit führt zu immer größeren Misstrauen, zu einer zunehmenden Abgrenzung und zu unsinnigen Rüstungsanstrengungen. Und dabei wird der Frieden ja nicht sicherer, sondern unsicherer. Wenn jemand den Frieden gegen jemanden will, anstatt mit ihm, dann muss dieser Frieden Stückwerk bleiben, eine halbe Sache. In einer Zeit, in der sich viele nur noch auf sich selber verlassen, werden wir Christen vor eine andere Alternative gestellt. Gott bietet uns eine Lebensweise an, die nicht einengt, sondern befreit. Die nicht auf Misstrauen, sondern auf Vertrauen setzt. Die das Bestehende nicht als das Bestmögliche festklammert, sondern auf eine neue Zukunft eröffnet. Und dieses Angebot kommt zu uns in dem Wort, den wir als Einleitungstext vorhin gelesen haben. Verlasst euch stets auf den Herrn, denn Gott, der Herr, ist ein ewiger Fels. Auch wenn viele nur noch auf die eigene Sicherheit bauen, brauchst du einen festen Standpunkt. Und wenn es dir selber manchmal den Grund unter den Füßen wegzieht, brauchst du einen, der dich hält. Allein stehst du das nicht durch. Vielleicht hast du verbotenerweise schon einmal an der Ostsee bei Sturm gebadet. Vielleicht auch an der Nordsee, bei hohem Wellengang. Der Sand unter deinen Füßen wird regelrecht herausgespült. Bei hohem Wellengang entsteht ein so kräftiger Sog, dass es dir die Beine wegzieht. Du kannst dich nicht halten. Und mancher Unfall mit tödlichem Ausgang ist dadurch leider schon geschehen. Und leider auch in diesem Jahr, ihr habt das sicherlich gelesen, waren wieder mindestens 8 Todesopfer zu beklagen, weil sie trotz Badeverbot in die See gegangen sind. Und das waren vernünftige Leute, die in das Wasser gegangen sind. Das waren studierte Leute, wo man denkt, die hätten doch das eigentlich begreifen müssen. Nein, die Abkühlung war ihnen wichtiger als die Sicherheit. Wenn man ins Wasser geht, kann man nicht immer nur Angenehmes erfahren. Dann kann es auch manchmal schon etwas unangenehm werden. Aber es kann auch ganz erstaunlich ausgehen. Wenn ihr mal mit mir aufschlagt, Matthäus Kapitel 14, die Verse 22 bis 33. Matthäus Kapitel 14 und dort die Verse 22 bis 33. Ich lese nach Neues Leben die Bibel. Sofort danach schickte Jesus seine Jünger zum Boot zurück und befahl ihnen, ans andere Ufer überzusetzen, während er die Menschen nach Hause entließ. Dann stieg er allein in die Berge hinauf, um dort zu beten. Als es dunkel wurde, war er immer noch allein dort oben. In der Zwischenzeit gerieten die Jünger weit weg vom Ufer in Seenot, denn ein starker Wind war aufgekommen und sie hatten gegen hohe Wellen anzukämpfen. Gegen 3 Uhr morgens kam Jesus über das Wasser zu ihnen. Als ihn die Jünger sahen, schrien sie entsetzt auf, denn sie hielten ihn für einen Geist. Doch Jesus sprach sie sogleich an. Es ist gut, sagte er, ich bin es, habt nur keine Angst. Da rief Petrus zu ihm, Herr, wenn du es wirklich bist, befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Dann komm, sagte Jesus. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging über das Wasser Jesus entgegen. Als er sich aber umsah und die hohen Wellen erblickte, bekam er Angst und begann zu versinken. Herr, rette mich, schrie er. Sofort streckte Jesus ihm die Hand hin und hielt ihn fest. Du hast nicht viel Glauben, sagte Jesus. Warum hast du gezweifelt? Als sie schließlich zurück ins Boot stiegen, legte sich der Wind. Da beteten ihn die Jünger an. Du bist wirklich der Sohn Gottes, riefen sie. Was für eine Geschichte! In dieser Geschichte steckt so viel drin. Da gibt es mindestens 4 Aspekte, die jede eine Predigt für sich wert wären. Aber ich kann hier nur auf ganz wenige Punkte eingehen. Nur ganz wenige Aspekte. Petrus ist ein Mann, den ich sehr schätze, den ich sehr mag, der mir sehr viel zu sagen hat einerseits und der mir in manchen Punkten auch sehr ähnlich ist, scheinbar. Jedenfalls habe ich das so für mich festgestellt in der letzten Zeit, dass ich doch manchmal etwas spontaner bin als ursprünglich. Und der Petrus war ja auch so ein Typ. So ein spontaner Typ, der immer gesagt hat, ja, mach ich, sofort, ich bin dabei. Und dann ist mir aufgefallen bei einem Petrus, bringt manchmal eine Sache auch nicht zu Ende. Und so bin ich teilweise auch. Ich habe Klavierspielen gelernt, aber ich habe es nicht bis zum Ende geschafft. Ich schaffe Gemeindelieder noch, das ist gut, aber dafür bin ich auch dankbar, dass ich das gerade noch so hinkriege. Und dann habe ich mir was anderes angefangen, aber dann fiel mir wieder was anderes ein, dann machte ich das weiter. Und der Petrus war auch so ein Mann. Und trotzdem, der Mann Petrus gefällt mir. Warum gefällt der mir so? Weil der trotz allem, trotz seiner Eigenart, trotz seiner Persönlichkeit immer zu Jesus stand. Ihm wurde immer wieder bewusst, wohin er eigentlich gehört. Und ich habe mich, als ich die Predigt vorbereitet habe, ein bisschen nachgeguckt, wo wird denn diese Geschichte, dass der Petrus über das Wasser geht, erwähnt. Und es wird in drei Evangelien erwähnt. Lukas hat sie nicht aufgenommen. Also die Geschichte hier, Petrus und so weiter. Aber nur in einem Evangelium, da korrigiere ich mich, was ich vorhin gerade sagte, nur in Matthäus wird uns berichtet, dass Petrus den Mut hatte, aus dem Boot zu steigen und auf Jesus zuzugehen. Jetzt stellt euch das einmal vor, in dieser Situation. Petrus sagt das und er geht über das Wasser. Ist der Mann denn noch bei Sinnen? Der Mann ist doch Fischer. Der weiß doch, dass er schwimmen kann. Er wird sicherlich schwimmen können, oder nicht? Und der läuft auf dem Wasser. Ich lasse das einfach mal so stehen. Ich weiß nicht, wer von euch weiß, den See Genezareth kennt. War schon jemand von euch mal dort gewesen? Du warst gewesen. Ist der groß?
Ja, das ist schon ziemlich.
Ja, ich habe mir hier ein paar Notizen gemacht. Da wird Folgendes gesagt. Der See Genezareth ist 21 Kilometer lang und 12 Kilometer breit. Der Wasserspiegel liegt 215 Meter unter dem Mittelmeerniveau. Im nordöstlichen Teil erreicht er eine Tiefe von 50 Meter. Und das Wasser ist erheblich salziger als das des Jordan und der in den See mündenden kleinen Bäche. Die bis zu 300 Meter Höhe ansteigenden Berge umsäumen das westliche und östliche Ufer und bilden einen Bergkessel mit subtropischer Vegetation. Zur Winterszeit, die aber keine Kältegrade kennt, sind Berge und Strand überall grün. Wenn aber im Mai und Juni das Thermometer bis auf 40 Grad Celsius im Schatten klettert, dann breitet sich eine wüstenhafte Dürre über alles, was keine tiefen Wurzeln hat. Der Ausgleich der hohen Temperaturen des Bergkessels mit den vom Gebirge kommenden kalten Strömungen verursacht gefährliche und plötzlich auftretende Winde, die gerade wegen ihrer Plötzlichkeit von den Fischern gefürchtet werden. Im östlichen Teil des Sees, am jenseitigen Ufer, steigen die Wellen am höchsten. Am Westufer bietet das Gebirge Schutz, und es ist auffällig, wie rasch ein Boot aus der windgeschützten Zone in die vom Sturm aufgepeitschte See gerät. Noch heute kann man es erleben, wie die Fischer bei ihrer Arbeit innehalten und lauschen, ob der Wind nicht schon in der Höhe vernehmbar ist, ehe er auf den See herabstürzt. Und in dieser Situation befand sich der Petrus mit seinen Leuten. Sie waren unterwegs, sie waren alleine in dem Boot unterwegs. Jesus war vorher auf den Berg gestiegen. Warum war Jesus auf den Berg gestiegen? Wenn er die Geschichte zuvor liest, stellt er fest, da gab es die Speisung der 5000. Immer wenn eine besonders starke geistliche Kraft irgendwo ausgeht, muss er irgendwie wieder aufgetankt werden. Schaut euch mal in der Bibel diese Beispiele an von Elia, dem Beispiel, als er auf dem Karmel war. Der musste wieder geistlich auftanken. Und Jesus sah das für sich auch als nötig an. Er ging auf den Berg, um zu beten. Und hier stand ja auch, dass er sie ins Boot getrieben hat, steht in einer anderen Übersetzung. Ich stelle mir das irgendwie ein bisschen schrecklich vor, oder sage ich mal, nicht schrecklich, aber unangenehm. Ich bin ein Mensch, der nicht gerne angetrieben werden möchte. Ich bin nicht immer so schnell und deswegen möchte ich lieber kommen, wir fahren jetzt. Das ist besser, aber nicht, mach schon, das gefällt mir nicht. Aber Jesus trieb sie ins Boot. Warum tut er so etwas? Jesus schickt die Jünger weg. Und sie sind allein auf dem See, auf der tosenden See unterwegs. Und müssen eigentlich fast um ihr Leben fürchten? Oder das ist doch eigentlich Horror. Und als ob das nicht schon genug wäre, da kommt jetzt plötzlich aus ihrer Sicht ein Geist auf dem Wasser. Wie kommen die auf so einen Gedanken, dass ein Geist auf dem Wasser spaziert? Was gibt es da für eine Begründung? Zur Zeit Jesu wurde jede Art von stehendem Gewässer von den Juden als Abgrund angesehen. Es war der Ort, an dem das Böse wohnte. Als Jesus einmal aus einem Menschen Dämonen austrieb und sie in Schweine fahren ließ, rasten diese ebenfalls in den See Genezareth und ertranken. Unter den Augen von Juden gingen die Dämonen nach Hause, in den Abgrund, also ins Wasser. Es ist deshalb nicht verwunderlich, dass man sich damals erzählte, dass um Mitternacht Gespenster auf dem Wasser umhergingen, welche die Schiffer in die Tiefe zogen. Und die Jünger glaubten eben jetzt auch ein solches Gespenst zu sehen. Da merkt ihr, was für Geschichten für eine Wirkung auf Menschen haben und wie sie das auch übertragen. Was die Jünger hier sehen, ist ja doch der reinste Horror. Der Sturm allein war ja schon schlimm genug. Aber jetzt noch einer, der auf dem Wasser geht? Sie hatten damit zu tun, nicht aus dem Boot zu kippen? Sie hatten damit zu tun, sich irgendwo richtig festzuhalten? Und dann kommt jemand auf dem Wasser auf sie zu. Gegen das, was sie da erlebten, war der Sturm ja noch heilig. Die Jünger sind absolut am Ende. Und dabei ist das, was sie für das Ende halten, ihre Rettung. Denn Jesus kommt auf sie zu. Jesus ist doch der Retter. Und jetzt komme ich zu dem und der Petrus. Irgendwie, entweder hat er die Situation nicht richtig eingeschätzt, entweder war er völlig von Sinnen, oder war es eben, wie das so seine Natur war, so ganz spontan hat gesagt, ja Jesus, wenn du das bist, dann sag doch, dass ich zu dir kommen soll, dann komme ich auch. Und der Petrus tut das. Stellt euch das mal vor, Jesus würde heute zu uns sagen, wir fahren Boot. Steig aus dem Boot und komm auf dem Wasser zu mir. Hab so viel Glauben und Vertrauen. Steig aus dem Boot. Vielleicht ist es manchmal ein Boot, was wir so, ich sage es jetzt mal symbolisch, Sicherheit für uns bietet. Wir haben unser eigenes Boot gebastelt und bleiben gerne in diesem Boot drin. Haben vielleicht auch, sage ich mal, das Steuerruder jemand anderem überlassen. Und Jesus sagt, nein, komm, steig aus dem Boot, komm auf mich zu. Der Petrus tut das. Ich weiß nicht, wie die anderen Jünger darauf reagiert haben. Kann ich nicht sagen. Spinnt der schon wieder? Hat der sie nicht mehr alle? Und er geht los. Und dann passiert etwas, was ich nicht verstehen kann oder doch begreifen kann. Petrus geht auf Jesus zu und er wird sich dessen bewusst, was passiert. Was mache ich denn da eigentlich? Und als ihm das bewusst wird, was er eigentlich tut, da beginnt er erst zu sinken. Nicht vorher. Das bedeutet für mich, wenn du den Blick auf Jesu gerichtet hältst und nicht auf die Widernisse, auf diese Hindernisse, auf die Störungen, auf die Krisen und so weiter und so fort. Wenn du den Blick auf Jesus hältst, gehst du nicht unter. Und deswegen sagt Jesus hier auch, vertrau mir einfach. Petrus, du hast zu wenig Glauben. Was zeigt uns diese Geschichte? Was zeigt uns diese Situation? Diese Situation zeigt uns, dass auch Menschen, die an Jesus glauben, in Not und Panik geraten können. Oder leben wir alle unter einer Glasglocke? Das ist doch nicht so. Leute, die an Jesus glauben, leben nicht einfach unter einer Glasglocke, die sie von der bösen Umwelt oder vor der bösen Umwelt schützt. Auch sie kommen von Zeit zu Zeit in Angst und Not. Sicher kann Gott seine Hand über sie halten und sie bewahren. Und das tut er auch oft, aber manchmal eben nicht. Und manchmal verstehen wir nicht, warum das so ist. Aber wir Christen dürfen aus solchen Taten Gottes nie und nimmer einen Anspruch auf ein Leben ohne Angst ableiten. Wer von euch lebt ohne Angst in dieser Welt? Dann bitte ich mal die Hand zu heben und dann frage ich ihn nach dem Rezept. Aber ich sehe, es ist bei euch allen vorhanden. Das ist ganz normal, wir sind doch Menschen, wir leben in dieser Welt, auch wenn wir Christen sind. Und ich gebrauche dieses Wort jetzt ganz bewusst, ich hasse es manchmal, alles zu idealisieren. Es ist nicht alles so ideal, wie es manchmal beschrieben wird. Ich habe manchmal mit sehr schwierigen Menschen zu tun gehabt und mir ist aufgefallen, gerade die schwierigen Menschen sind manchmal diejenigen, die die Augen besser öffnen können als andere. Das ist aber ganz eigenartig. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Aber teilweise ist es so. Oft leiden Christen genauso unter den Nöten in dieser Welt wie andere Menschen. Haben Christen keine Krankheit? Leiden Christen nicht im Alter? Sterben Christen nie? Alles das ist auch bei Christen vorhanden, natürlich. Jesus ist für dich und mich da. Jesus kommt auf dem Wasser zu den Jüngern, als sie in der größten Not sind. Und sagt, habt keine Angst, ich bin bei euch, ich bin da. Hallo, ich bin es, schaut einmal her, ich bin kein Dämon. Ich bin doch der, den ihr kennt. Warum fürchtet ihr euch bloß so? Daran wird für mich wieder deutlich, dass manche Bilder in unseren Köpfen so stark sind, dass wir die Wirklichkeit erst richtig wahrnehmen, wenn sie nochmal richtig mit Worten ausgedrückt wird. Ihr braucht keine Angst zu haben, sagt Jesus. Jesus sagte das, obwohl es immer noch stürmte und die Wellen hoch waren. Und was passierte, als er ins Boot stieg? Der Sturm legte sich. Wenn du Jesus in dein Boot lässt, legt sich der Sturm. Die Krise ist vielleicht nicht unmittelbar vorbei, die Schwierigkeit auch nicht, aber du kannst anders damit umgehen. Jesus wird vielleicht unsere Situation nicht immer ändern. Bei den Jüngern stürmt es immer noch. Aber er ist mit uns in die Situation. Es ist schade, dass uns das oft nicht reicht. Und wir sagen, ja, das ist schon gut, aber Petrus sinkt in das Wasser. In dem Moment lernt er ganz genau, was Glaube ist. Er muss lernen, sich auf Jesus zu verlassen, felsenfest. Petrus hat hier keine andere Wahl mehr, als sein ganzes Vertrauen auf Jesus zu setzen oder, wie er meint, bei den Dämonen baden zu gehen. Was ist das für eine Geschichte? Was zeigt uns diese Geschichte? Diese Geschichte zeigt uns auch Menschen, die an Gott glauben, in Not und Angst geraten können. Die sind davor nicht gefeit. Und Christen, und ich wiederhole das, leben nicht unter einer Glasglocke, die sie vor der bösen oder von der bösen Umwelt schützt. Auch sie kommen von Zeit zu Zeit in Angst und Not. Jesus tritt für dich und mich ein. Jesus möchte, dass du glaubst, dass du felsenfest vertraust. Manchmal bist du vielleicht Einflüssen ausgesetzt und weißt nicht, wie du ihnen begegnen sollst. Ihr kennt dieses Lied, wir leben hier im Strom der Zeit. Oder kennt ihr das Lied nicht? Dann werde ich es euch später mal vorlesen. Wir leben oder sind gewissen Strömungen heute auch ausgesetzt. Und genauso gefährlich kann auch der Strom der Zeit sein. Und mitunter bist du diesen Einflüssen ausgesetzt, die dir den Grund unter den Füßen wegziehen können. Vielleicht in der Schule, unter deinen Freunden, vielleicht in deiner Arbeitswelt, weil da so gegensätzliche Ansichten aufeinanderprallen. Wie kannst du nur so denken? Das passt doch heute nicht mehr in diese Zeit. Das ist etwas von vorgestern. Ich erinnere mich an einen Klassenkameraden beim Klassentreffen, wo ich war vor einiger Zeit, der zu mir gesagt hat, bist du immer noch der kleine Pfarrer? Ich weiß nicht mehr, ob er es so formuliert hat oder anders. Er wollte zum Ausdruck bringen, bist du inzwischen vernünftig geworden? Ich sage, ja, ich bin immer noch da und ich predige immer noch. Sagt er, dir ist nicht zu helfen. So ist das die unterschiedliche Sichtweise. Aber ich habe mit Gott gute Erfahrungen gemacht, deswegen bleibe ich bei der Stange. Deswegen bleibe ich bei ihm, weil er mich nicht fallen gelassen hat. Auch wenn ich manchmal Mist gebaut habe, aber Gott ist für mich da. Und manchmal versuchen wir Christen auch im Strom der Zeit allein zurechtzukommen. Ja, wir versuchen das Steuerruder selber in die Hand zu nehmen und sagen, das müssen wir alles lösen. Und wenn wir uns dann die Ruder aus der Hand gleiten, sagen wir, Gott, jetzt musst du uns doch helfen. Haben wir doch nicht geschafft. Manche glauben vielleicht auch, mit der Taufe und mit dem Eintrag in die Gemeindeliste wäre alles geschafft. Nun seien sie geweiht und gefeit fürs Leben. Aber so ist das nicht. Aber das ist ein fataler Irrtum. Wer so glaubt, lebt gefährlich. Er vertraut sein Leben der fragwürdigen Sicherheit des Sandes an. Aber allein hält keiner durch. So fest und lebendig sein Glaube heute auch sein mag. Vielleicht hast du mit dem, du kannst dich auf mich verlassen, schlechte Erfahrungen gemacht. Aber hast du es wirklich ganz ernsthaft schon mit Gott versucht? Fest, jeden Tag? Hast du dich auf seine Zusage verlassen, felsenfest? Das solltest du probieren. Sonst gleichst du einem, der das Schwimmen erlernt hat, aber immer noch am Badesrand steht. Und ich erinnere mich, ich sollte schwimmen lernen. Und ich brauchte auch diese Sicherheit. Ihr kennt diese Schwimmbecken, die da so eine Begrenzung haben, so eine Stange ringsrum. Und die hielt ich immer grundsätzlich fest. Und am letzten Schwimmtag, ich hielt die Stange wieder fest. Da sollte sich nämlich entscheiden, ob ich bescheinigt bekomme, dass ich schwimmen kann oder nicht. Da hat mir die Schwimmlehrerin so eine Art Schrupperstiel in die Seite gestoßen, dass ich vor Schreck die Stange loslieg. Und wisst ihr, was war? Das Wasser hat mich tatsächlich getragen. Ich konnte schwimmen. Manchmal braucht man einen Anstoß, um einfach auch festzustellen, dass das Wasser einen trägt, dass man schwimmen kann. Glaube fest an den Herrn, Herr Jesus, und dir wird es gut gehen. Vielleicht wirst du manche Krankheit, manchen Schmerz noch ertragen müssen. Vertraue trotzdem, trotz allem. Du weißt doch, Sand gibt nach. Wenn du auf Sand stehst, wirst du schlecht halt. Aber Gott ist Fels, auf den kannst du bauen. Nicht irgendein Fels, keiner hinter sieben Bergen bei den sieben Zwergen, wie es in dem Märchen da heißt. Nein, Gott ist der Fels für dich. Das sage ich dir heute. Und daran sollst du dich immer wieder erinnern, wenn du einmal den Boden unter den Füßen verlierst und den Eindruck hast, es hat sowieso alles keinen Sinn, keinen Zweck. Fällt mir schon wieder spontan eine andere Geschichte ein, aber das würde jetzt zu weit führen. Erzähle ich euch ein andermal. Wenn du einmal den Boden unter den Füßen verlierst, musst du nicht versinken. Denn Gott bleibt an deiner Seite. Er weiß, dass du es allein nicht schaffst und bietet dir seine Hilfe an. Wir erfahren sie in der Kraft des Heiligen Geistes. Sie allein bewirkt in euch und uns den Glauben. Und diese Kraft stärkt und erhält ihn auch. Wenn wir regelmäßig Gemeinschaft mit anderen Christen suchen, Gemeinschaft mit der Gemeinde, beim Lesen der Bibel, beim Hören auf sein Wort, die Gemeinschaft beim Abendmahl und im Gebet, dann werdet ihr die Kraft des Heiligen Geistes reichlich, ja ausreichend empfangen. Gott hat es versprochen. Und dann wird euer Glaube ein tragfähiges und belastbares Fundament für euer Leben sein. Die Erfahrung wird euch halten, dass Gott ein verlässlicher Grund ist, ein Fels für alle Zeiten. Glaube einfach jeden Tag. Amen.